SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Christine Hartauer. Hallo und guten Tag. Chaos und Drama gibt es heute im Lesenswert-Magazin. Drama um eine neue Verfilmung des Klassikers Sturmhöhe von Emily Bronte. Die ist sehr sexy und gar nicht nah an der Vorlage, darauf deutet zumindest schon mal der Trailer hin. Wir besprechen, warum die Fans sich schon jetzt an dem Film reiben, bevor er überhaupt im Kino läuft. Chaos gibt es im neuen Roman von Myrna Funk. Darin erbt eine junge jüdische Frau eine millionenschwere Kunstsammlung. Bilder, von denen ihre Familie dachte, sie wären im Zweiten Weltkrieg von den Nazis geraubt worden. Das sorgt ordentlich für Balagan, für Chaos, wie man auf Hebräisch sagt. Und so heißt auch Myrna Funks neuer Roman. Bei zu viel Chaos, da träumt man sich gern in andere Welten, so wie es E.T.A. Hoffmann getan hat. Er feiert jetzt seinen 250. Geburtstag. Warum er so unheimlich modern ist, das ist gleich unser erstes Thema. Musikalisch begleitet uns heute Joy Crooks durch die Sendung. Die 27-jährige Britin hatte mit Feet Don't Fail Me Now während der Corona-Pandemie ihren großen Durchbruch. Bis heute hört man den Song in London in Cafés und Bars in Dauerschleife. Er ist einer der meistverfilmten Autoren. E.T.A. Hoffmann hat unendlich viele Spuren hinterlassen. Fritz Lang hat er inspiriert, Stanley Kubrick, aber auch sowas wie die fantastische Welt von Harry Potter wäre ohne E.T.A. Hoffmann nicht zu denken. Seine schwarze Romantik beeinflusst die Kunst bis heute. Vor 250 Jahren wurde der Dichter, Komponist und Jurist in Königsberg geboren. Die Elixiere des Teufels, der Sandmann oder der goldene Topf. Seine Texte sind unheimlich und unheimlich modern. Sich intensiv mit E.T.A. Hoffmann befasst hat Wolfgang Bunzel. Der Professor für Literatur leitet die Abteilung Romantikforschung im Freien Deutschen Hochstift in Frankfurt am Main. Das ist eine der ältesten deutschen Kulturinstitutionen. Guten Tag, Herr Bunzel.
Hallo, grüße Sie.
Herr Bunzel, wir feiern jetzt dieses Jahr den 250. Geburtstag von E.T.A. Hoffmann. Was fasziniert Sie heute an E.T.A. Hoffmann?
E.T.A. Hoffmann war sowas wie ein Seismograph. Der hat ganz viele Entwicklungen in der Zeit um 1800 vorweggenommen, die für uns heute sozusagen sehr aktuell geworden sind. Also ihn hat zum Beispiel das Fantastische unglaublich fasziniert und er hat dann gewissermaßen erfunden, fantastische Welten, die im Grunde erst die modernen Medien, also sprich eben Film, Video etc., tatsächlich optisch und auch akustisch entsprechend umsetzen konnten.
Genau, Sie nennen ihn einen Seismographen. Können Sie vielleicht ein Beispiel beschreiben, wie er bis heute ja moderne Filmemacher, Macherinnen, Künstler, Künstlerinnen und auch wirklich Geschichten prägt. Also wenn ich da zum Beispiel eben an die Welt von Harry Potter denke. Sie hatten das einmal in einem Interview gesagt, dass Harry Potter ohne E.T.A. Hoffmann vielleicht gar nicht denkbar wäre. Vielleicht auch so eine Serie, quasi der aktuelle große Erfolg wie Stranger Things, wo ja auch viel Unheimliches und quasi in anderen Welten stattfindet. Warum prägt E.T.A. Hoffmann bis heute?
Also bei E.T.A. Hoffmann gibt es ein Vorstellungsmodell, das durchzieht eigentlich seine sämtlichen Texte. Und das ist das Vorstellungswelt, dass es zwei Welten gibt. Dass es neben unserer alltäglichen Welt eigentlich eine Sphäre des Wunderbaren, aber auch des Fantastischen, des Unheimlichen gibt. Und beide Welten scheinen voneinander klar getrennt zu sein. Es gibt aber sozusagen Berührungspunkte und Übergangszonen. Und das hat er ganz virtuos geschildert und daran orientieren sich, glaube ich, heute viele Filme und Serien, die sowas dann optisch umsetzen und gewissermaßen zeigen, dass Realität und das Unheimliche und Fantastische immer nur einen ganz schmalen Grad voneinander entfernt sind.
Was glauben Sie, warum hat sich E.T.A. Hoffmann nicht nur mit der Wirklichkeit begnügt? Warum hat er so gerne diese Türen geöffnet, diese Türen ins Unheimliche?
Da zeigt sich, glaube ich, sehr deutlich sein romantisches Erbe. E.T.A. Hoffmann ist eben einer der wichtigsten Vertreter der literarischen Romantik. Und die Romantik hat gewissermaßen das Wunderbare, das Fantastische, das Poetische natürlich zu ihrem Kerngebiet erkoren. Und E.T.A. Hoffmann versucht das auch. Er sieht aber, dass in der modernen Welt die Zugänge zum Wunderbaren schwierig geworden sind. Die gelingen zum Beispiel Kindern noch, weil die einfach aufgeschlossen sind für das Ungewöhnliche. Den Alltagsmenschen gelingt das schon sehr viel schwerer. Also es bedarf immer sozusagen auch einer inneren Gestimmtheit, um ein Sensorium zu entwickeln für dieses Besondere, für das Wunderbare, für das, was ständig präsent ist, was wir mit unseren stumpfen Sinnen aber gemeinhin übersehen.
Ja, das finde ich sehr schön, diese Beschreibung, quasi der Sinn fürs Wunderbare, wie der vielleicht einem etwas abhanden kommt. Es gibt ja diese tolle Geschichte von ihm, der Sandmann, in der verliebt sich Nathanael unsterblich in eine Automatenfrau Olympia, die ist ein bisschen, ich sage es mal so, ja, nicht so komplex als Figur, die sagt eigentlich immer nur ach, und dennoch verfällt er ihr ganz, ganz doll. Jetzt haben wir heutzutage KI, künstliche Intelligenzen wie ChatGPT. Es gibt auch Menschen, die schon eine KI geheiratet haben. Es gibt in Japan eine KI, die es möglich ist zu daten, die quasi eine KI-Frau ist. Was glauben Sie, was hat da E.T.A. Hoffmann vielleicht auch vorausgesehen? Oder geht es da gar nicht um die Technik, sondern geht es eher um das Unbewusste, was ihn interessiert hat?
Also für ihn sind besonders Grenzzonen immer sehr interessant. Unter anderem die Grenzzone zwischen Mensch und mechanischem Wesen oder Maschine, können wir heute sagen. Und Olympia ist eben tatsächlich ein solcher Roboter. Damals zu E.T.A. Hoffmanns Zeiten nannte man das eine Automate, also gewissermaßen ein mechanisch konstruiertes Wesen, das aber eigentlich so täuschend ähnlich aussieht, dass man sie für einen Menschen, eben für eine junge Frau, und sie ist eine sehr schöne junge Frau, halten könnte. Und dann bedarf es gewissermaßen noch eines besonderen Imaginationsvermögens. Also es spielt auch eine große Rolle, wer da drauf schaut und in dieser Interaktion gewinnt sozusagen das eigentlich tote mechanische Gegenüber dann auch erst an Leben. Und es ist eben hier gewissermaßen ein sehr fantasiebegabter junger Mensch, der mit den Augen der Liebe draufblickt und dann in der Maschine, in der Automate das perfektere Wesen sieht als eine konkrete junge Frau, die auch in der Geschichte vorkommt, die findet er viel uninteressanter. Und das ist, glaube ich, so eine Verführbarkeit, die wir heute auch sehr stark merken. Also die Bereitschaft gewissermaßen, ein simuliertes Wesen als perfekter anzunehmen als ein reales Wesen. Und da sehe ich auch ein Gefährdungspotenzial. Und genau solche Gefahren hat E.T.A. Hoffmann schon ausgelotet.
Was interessiert Sie quasi als E.T.A. Hoffmann, als Romantikforscher an ihm? Also was sind vielleicht so Themenbereiche oder Forschungsbereiche, die vielleicht auch jetzt gerade neu aufkommen? Sind es eben solche Bezüge wie eben auch zu den modernen Techniken, die wir jetzt gerade erleben, sowas wie KI?
Also was mich sehr fasziniert, sind sozusagen die Örtlichkeiten bei E.T.A. Hoffmann. E.T.A. Hoffmann legt sehr viele seiner Texte oder lässt sehr viele seiner Texte an konkreten Orten und in konkreten benennbaren realen Städten spielen. Also der Ritter Gluck zum Beispiel spielt in Berlin. Der Goldene Topf spielt in Dresden. Der Meister Floh spielt in Frankfurt. Und dort in diese Texte baut er sozusagen gezielte topografische Details ein. Also da gibt es einzelne Stadtviertel, einzelne Gebäude, sogar einzelne benennbare Weinhäuser, die sich an diesem Ort finden lassen. lassen. Und das ist unglaublich faszinierend, weil dadurch erzeugt er eine Atmosphäre des realistisch Glaubwürdigen, um dann, und das ist die Pointe, diese Übergänge zum Wunderbaren umso eindrucksvoller zu gestalten. Also die besondere, die poetische, die wunderbare Welt, die ist eigentlich immer da und das ist wie bei einer Tapetentür. Die kann ich dann öffnen und bin in einem fantastischen Raum. Vorher habe ich das aber überhaupt nicht mitgekriegt, dass es dort eine Tapetentür ist. Und diese Engführung sozusagen von konkreter Räumlichkeit und konkreter Topographie auf der einen Seite und der fantastischen Welt auf der anderen finde ich faszinierend.
Ja, das ist ein sehr schönes Bild mit der Tapetentür. Ich habe mich gerade gefragt, ob quasi eine Tapetentür heutzutage das Smartphone sein kann, das vielleicht einige von uns öfters in der Hand haben, als wie sie eigentlich gerne es in der Hand haben würden. Glauben Sie, E.T.H. Hoffmann wäre begeistert gewesen von diesen technischen Entwicklungen, wie zum Beispiel, um nochmal auf die KI zurückzukommen?
Ich glaube, er wäre fasziniert davon gewesen. Begeistert, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil er sieht natürlich die ungeheuren Möglichkeiten, die solche in dem Fall medialen Erfindungen bieten. Er sieht aber immer auch die Abgründe. Also wo kippen diese neuen Möglichkeiten in Abhängigkeiten, aber auch in Realitätsverkennungen? Ich glaube, er wäre, das entspricht auch seiner diagnostischen Natur, er wäre heute jemand, der in jedem Fall das vehement gestaltet hätte, um aber dann auch zu zeigen, wie schnell das abkippen kann. Und insofern sieht er immer dieses Gefährdungspotenzial von allen Medien oder auch einfacher gesagt Wahrnehmungsmitteln. Und zu seiner Zeit gab es natürlich noch keine elektronischen und digitalen Medien, aber es gab optische Werkzeuge. Deswegen spielen etwa Brillen oder Ferngläser, Mikroskope für E.T.H. Hoffmann eine ganz zentrale Rolle, weil sie etwa das ganz Kleine ganz groß zu machen vermögen. Und das sind solche, ich sag mal, Eingriffe in die Realität, Veränderungen der Wahrnehmung, die ihn faszinieren und deren, ja, Möglichkeiten, aber eben auch Gefährdungen er aufzeigt.
Wolfgang Bunzel, Professor für Literatur und Leiter der Abteilung Romantikforschung im Freien Deutschen Hochstift in Frankfurt am Main. Herr Bunzel, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Sehr gerne.
Vor 250 Jahren wurde E.T.H. Hoffmann geboren. Das feiern wir in SWR Kultur auch mit einem tollen Hörbuch. Der berühmteste Gruselklassiker der deutschen Literatur, den gibt es da zu hören, Die Elixiere des Teufels, gelesen von Peter Lieck. Sie finden das Hörbuch in der ARD-Audiothek und auch auf swrkultur.de. Dort finden Sie auch noch Lesetipps zu E.T.H. Hoffmann.
The poison you say you got it from your mother. The poison, there isn't anyone else to blame. Ba-da-da-da-da-da, ba-da-da-da-da-da, ba-da-da-da-da-da. I caught you once. You tried to bite, you tried to scream, and maybe the poison floating in my cheeks. The poison, you say you...
Bis Valentinstag ist es noch ein paar Wochen hin, aber die Gefühle kochen bereits hoch. Und zwar, wenn es um die neue Verfilmung von Emily Brontës Sturmhöhe geht. Am 14. Februar, also an Valentinstag, kommt der Film ins Kino. Regie führt Emerald Fennell. Es gibt bisher nur erste Schnipsel aus dem Film im Trailer zu sehen. Und das reicht aus für eine große Kontroverse. Viel zu sexy, zu modern, zu glatt und falsch besetzt, sagen die einen. Endlich radikal, die anderen. Wer Emily Brontës Klassiker zähmen will, hat ihn nicht verstanden, meint meine Kollegin Nina Wolf.
Catherine blickt in die Kamera. Ein verschwitzter, nackter Männerrücken. Heathcliff, oberkörperfrei mit Sixpack. Lustvoll verzogene, schöne Gesichter, extreme Nahaufnahmen von Haut, Fingern in Mündern. Dazwischen Puppen, Peitschenhiebe, Sex und Erotik auf Hochglanz. So hat das Emily Brontë aber nicht geschrieben, kommentiert eine Userin auf Instagram.
Do you want me to stop?
No.
Die neu angekündigte Verfilmung von Wuthering Heights, also Emily Brontes Sturmhöhe, spaltet das Netz. Kaum war der Trailer veröffentlicht, ging es in den YouTube- und in den Social-Media-Videos und in Kommentarspalten um die Besetzung der Hauptdarsteller und Hauptdarstellerin, um die Kostüme, kurz um die falsch verstandene Adaption der Romanvorlage. Ein Literaturklassiker, so der implizite Vorwurf, werde hier verraten.
As a lover of Wuthering Heights, I can tell you this is not how I would have reimagined this book.
Emily Brontes Roman gehört zu jenen Büchern, die weniger gelesen als erlebt werden. Heathcliff und Catherine sind Projektionsflächen für extreme Emotionen. Die Lesarten des Stoffes sind ganz unterschiedlich. Oder, wie es Schriftstellerin Siri Hüstwedt in ihrem Essay vom Rätsel des Lesens formuliert,
Literatur über Sturmhöhe gibt es im Überfluss und ihre Inkohärenz ist frappierend.
Begleitet wird die moderne Neuinterpretation von Wuthering Heights von einem Soundtrack, der sehr eindeutig im 21. Jahrhundert verortet ist. Pop-Sternchen Charlie XCX untermalt die Szenen auf den Landsitzen mit elektronischen Beats.
I can't say I'm surprised, but I'm still disappointed.
Diese Reaktionen haben auch mit der Handlung des Romans selbst zu tun. Kurz zur Erinnerung. Sturmhöhe erzählt von Heathcliff, einem Findelkind, das von Mr. Earnshaw aufgenommen wird, aber nie wirklich dazugehört. Er wächst gemeinsam mit Catherine auf, verbunden durch eine radikale, fast symbiotische Nähe. Diese Nähe hat keinen Platz in der sozialen Ordnung. Catherine entscheidet sich für eine standesgemäße Ehe. Heathcliff verschwindet und kehrt zurück, reich, verbittert und rachsüchtig. Was folgt, ist kein Liebesdrama, sondern Vergeltung, voller Gewalt und der Weitergabe der Rachegeschichte an die nächste Generation. Oder, zugespitzt, meint Siri Hüstwedt,
plurale Lesarten sind bei jedem Text unvermeidlich. Aber dieses spezielle Buch gleicht einer Bombe, die von seinen Lesern gezündet, explodiert und tausend Fetzen in alle Richtungen fliegen lässt.
Kultur- und Literaturwissenschaftlerin und Emily Brontë-Expertin Mitu Sanyal hat den neuen Filmtrailer mehrfach gesehen.
Ich fand es total super, weil wenn man versucht, dieses Buch zu nah am Buch zu verfilmen, geht es schief.
Der Roman aus dem Jahr 1847 sei, so Sanyal, erstaunlich postmodern. Dieselbe Geschichte wird immer wieder erzählt, aus unterschiedlichen Perspektiven, mit einer enormen Dichte an Erzählsträngen. Frühere Verfilmungen zeigen das Dilemma. Oft funktioniert die erste Hälfte, während die zweite nicht mehr trägt oder gleich ganz fehlt. Besonders hitzig wird derzeit über die Besetzung gestritten. Heathcliff wird diesmal von Jacob Elordi gespielt, einem weißen Schauspieler. Dabei ist die Romanvorlage erstaunlich eindeutig.
Emily Brontë schreibt, Heathcliff ist schwarz, er ist schwarz, er ist schwarz. Und weil er so schwarz ist, ist er nicht wie wir. Also auf jeder Seite in diesem Buch steht schwarz.
Was das in Großbritannien im 19. Jahrhundert bedeuten konnte? Indischstämmig, Sinti und Roma oder sichtbarer Migrationshintergrund. Aber relativ klar ist, Heathcliff ist bei Brontë nicht weiß. Rassismus ist kein Randthema, sondern ein zentrales Strukturmoment des Romans. Und dann dieser Satz im Trailer. Wuthering Heights, the greatest love story of all time. Viele Leserinnen und Leser widersprechen empört. Sturmhöhe ist kein Liebesroman.
Aber dass es um Liebe geht zwischen Heathcliff und Cassie, das würde ich sagen, absolut. Und das Zerstörerische ist ja nicht, wie sie beide miteinander umgehen, sondern das Zerstörerische ist ja, dass es eine Gesellschaft gibt, die diese Liebe verbieten möchte.
Problematisch wird es dort, wo Heathcliff zum romantischen Helden stilisiert wird.
Das ist er in der Tat nicht und er ist in seiner Ehe, also er heiratet dann ja in dem Buch Isabella Linton und da ist er ein wirklich missbräuchlicher, gewaltsamer und auch psychisch gewaltsamer Ehemann.
Warum aber eignen sich gerade solche Stoffe so sehr für immer neue, freie, oft sehr sinnliche Adaptionen? Warum Sturmhöhe?
Obwohl es halt keine explizite Sexszene darin gibt, hat er ja ein ganz hohes erotisches Potenzial.
Ein auffälliger Trend? Klassikerverfilmungen der Gegenwart sind körperlich.
Geschichten. Das ist ja dasselbe zum Beispiel mit Fanfiction, die sich ja ganz häufig an klassischen Stoffen abgearbeitet hat, also die dann Jane Austen weitergeschrieben haben, aber die Sexszenen reingeschrieben haben, die ihnen darin gefehlt haben.
Dass genau diese Sinnlichkeit nun Widerstand erzeugt, scheint auf den ersten Blick paradox. Sex sells schließlich. Wenn Sturmhöhe heute sexy, streitbar und polarisierend ist, folgt die Verfilmung womöglich genau dem Geist dieses Romans. Denn Liebe war bei Emily Brontë nie harmlos. Warum sollte sie es im Kino also plötzlich sein?
Das fragt sich meine Kollegin Nina Wolf. Und wer sich selbst von der Neuverfilmung überzeugen will, ab dem 14. Februar läuft Wuthering Heights in den Kinos. Und wer den Klassiker von Emily Brontë lieber liest, dem empfehle ich wärmstens die Neuübersetzung von Wolfgang Schneider. Die ist im Hansa Verlag erschienen. Und mit dem Journalisten Dennis Yücel spreche ich gleich hier in SWR Kultur über eine neue Gesprächsreihe des Pen Berlin in Baden-Württemberg. Es geht um Heimat und ums Mitmachen.
In the summer of 16, was it love or nicotine that made us mellow on the 31st? It was penny paradise, just a pretty little lie, and it hit me when I saw you. Hand in hand, cold harbor night, never take it easy on the PDA. I don't miss you, least not that way, but someone better want me like that someday.
Ist das noch mein Land oder ist es schon mein Land? Unter diesem Motto startet der Pen Berlin eine umfangreiche Gesprächsreihe in Baden-Württemberg. Dort treffen zwei Gäste aus unterschiedlichen Bereichen aufeinander, wie etwa Autoren, Journalistinnen, Politiker und Polizistinnen. Den Auftakt machen die Dramatikerin und Moderatorin Thea Dorn und der Jurist und Publizist Michel Friedmann am Montag in Mannheim. Geplant hat die Reihe der Journalist und Sprecher des Pen Berlin, Dennis Yücel. Mit ihm spreche ich jetzt auch. Guten Tag, Herr Yücel.
Guten Tag, Frau Hartauer.
Bei dieser Frage, ist das noch oder ist das schon mein Land, da schwingt ja eine Angst mit, dass es nicht mehr so sein könnte. Und Angst ist auch ein Gefühl, das im politischen und gesellschaftlichen Diskurs gerade eine große Rolle spielt. Also wie etwa die Angst vor dem Klimawandel, die Angst vor zunehmendem Rechtsextremismus, vor dem Zerfall unserer Demokratie. Aber auch AfD-Wähler wählen nicht allein aus Wut und Protest, sondern aus Angst. Will sich der Pen Berlin mit seiner Gesprächsreihe diesen Ängsten stellen?
Was ich tatsächlich denke, was wir denken, dass viele Diskussionen, die wir in Deutschland erleben, die ganze Stimmung in diesem Land, sehr von Ängsten geprägt ist. Von sehr unterschiedlichen Ängsten, also vor einem Erstarken des Rechtsextremismus spielt genauso eine Rolle wie die Angst vor einer weiteren unkontrollierten Einwanderung. In Baden-Württemberg natürlich, glaube ich, gerade mit der Automobilindustrie sehr stark. Der Angst vor einem wirtschaftlichen Niedergang des Landes, vor dem Verlust des eigenen Arbeitsplatzes, die Frage, ob es den Kindern denn mal besser gehen wird als einem selbst, was ja eigentlich immer so das Versprechen war. Und diese vielen Ängste, die es gibt, die teilweise sich ergänzen, vielleicht auch gegensätzlich sich anhören, aber die bestimmen, glaube ich, sehr, sehr viel des Lebensgefühls im Moment in Deutschland. Und deswegen ist auch unser Zugang zu dieser Reihe ist genau verstärkt über diese Ängste. Bei Jean-Marie gibt es diese schöne Formulierung, Heimat bedeutet Sicherheit. Und so verstehen wir diese Reihe und genau über diese Themen möchten wir sprechen. Was ist es, was sozusagen unsere Sicherheit oder die Sicherheit der einzelnen Menschen, das kann ja auch verschiedene Sachen auch sein, aber was ist das, was unsere die vertraute Heimat nicht mehr als vertraut erscheinen lässt? Also die Seite, von der wir kommen, ist die Frage, was sind die Ängste, die uns umtreiben?
Und wie möchte die Reihe das konkret angehen?
Also wir möchten damit, wenn es klappt, zuerst in Baden-Württemberg, dann im Anschluss im März in Rheinland-Pfalz und in der zweiten Jahreshälfte dann in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und auch in Berlin zum Abschluss an eine Reihe anknüpfen, die wir im Sommer 2024 in Sachsen, Thüringen und Brandenburg durchgeführt haben. Da lautete das Thema Meinungsfreiheit. Das Motto lautete, auch das war ein Motto, das wir nicht erfunden haben, sondern was wir aufgegriffen haben. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen, mit einem ähnlichen Konzept, mit einem moderierten Gespräch zwischen zwei Leuten und dann aber sehr, sehr viel Publikumsbeteiligung. Also das Publikum ist bei jeder Veranstaltung mit angekündigt, jetzt auch in Mannheim zum Auftakt steht auf den Plakaten mit Michael Friedmann, Thea Dorn, Moderation Stefan Siller, ihr ehemaliger Kollege vom SWR und dem Publikum. Das Publikum ist eingeladen mitzureden, nicht nur am Ende zwei, drei Fragen noch anstandshalber noch dazwischen zu quetschen, sondern ist eingeladen zu diskutieren, auch untereinander zu diskutieren und das ohne Verbotsschilder. Also hier kann und wird auch in Baden-Württemberg bei unserer Veranstaltungsreihe wird jeder alles sagen können, vielleicht nicht zu beliebiger Zeit und nicht in beliebiger Länge, damit möglichst viele Menschen auch zu Wort kommen. Und natürlich muss man auch damit auch klarkommen, dass wenn man etwas sagt, dass jemand anderes widerspricht und dem wird dann vielleicht wieder jemand anderes widersprechen. Aber das ist die Idee, das ist das Konzept der ganzen Reihe. Die vorne sollen auch nicht mehr leisten, als quasi den einen Rahmen zu setzen eben für ein Gespräch, das dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer miteinander, mit dem Podium, aber auch untereinander führen sollen.
Was ja oft beklagt wird mittlerweile, ist ja, dass unsere Streitkultur, das Aushalten von anderen Meinungen immer mehr verloren geht. Was möchte die Gesprächsreihe da erreichen?
Ja, ich glaube, dass also tatsächlich, es gibt so etwas wie den Zerfall von Öffentlichkeit. Ich finde, das ist sogar das Greifbarere als die Frage Spaltung oder Polarisierung von Gesellschaft. Das finde ich immer so ein bisschen merkwürdig, weil was soll denn das Gegenteil sein? Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft, in einer kapitalistischen Gesellschaft. Es gibt Unterschiede zwischen Stadt und Land, zwischen Ärmer und Reicher und viele andere Sachen. Also Spaltung von Gesellschaft, das kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Aber was es gibt, ist eine Spaltung der Öffentlichkeit. Also dass Menschen verschiedene Medien wahrnehmen, in verschiedenen Wahrheiten leben und auch miteinander nicht mehr diskutieren. Und das ist so, wenn man in andere Länder guckt, zum Beispiel in die Türkei oder in die USA, wo diese Prozesse schon ein bisschen weiter fortgeschritten sind, dann sieht man auch, wohin diese Spaltung von Öffentlichkeit führt, nämlich zu einer existenziellen Bedrohung für die Demokratie. Und dagegen vorzugehen, was wir, glaube ich, kann man nicht, wenn man einfach nur das beklagt, sondern versucht, Abend für Abend diese Spaltung von Öffentlichkeit zu überwinden. An einem Abend in Bad Mergentheim, in Calw, in Pforzheim, in Sigmaringen, in Lörrach und natürlich auch in den größeren Städten in Baden-Württemberg.
Dennis Yücel, der Publizist und Sprecher des PEN Berlin. Der PEN Berlin startet ab morgen, ab dem 26. Januar, eine Diskussionsreihe mit 22 Veranstaltungen in ganz Baden-Württemberg. Die Termine finden Sie auf der Homepage des PEN Berlin. Und den Auftakt, den machen die Dramatikerin und Moderatorin Thea Dorn und der Jurist und Publizist Michel Friedmann am Montag am Nationaltheater Mannheim. Herr Yücel, danke Ihnen für das Gespräch.
Frau Hartauer, vielen Dank.
Crowded circles, I need you by my side. All that small talk, and have you by the light. Two tango, we got to codepend. No, I don't like you, at least I got a friend. All those bright nights, you held me close. Now it's high time, you let me go. Once again, and then it's over.
Ein dreifacher Todessprung ohne Netz. So hat die Autorin Barbara Honigmann ihren Lebensweg als Autorin einmal beschrieben. Zuerst 1984 ihre Ausreise aus der DDR in den Westen, dann die Übersiedelung nach Frankreich und zuletzt die Suche nach der eigenen jüdischen Identität. Barbara Honigmann wurde 1949 in Ostberlin geboren. Seit ihrem ersten Roman, Roman von einem Kinde hieß der, schreibt sie über jüdische Lebenswege von Angehörigen und Freunden. Jetzt hat sie im Hansa Verlag unter dem Titel Mischka ein schmales Bändchen mit drei Porträts vorgelegt, in denen vor allem an eine Frau erinnert wird, deren Küche im Moskau der Sowjetzeit für Dissidenten ein warmer, halbwegs sicherer Hafen war. Oliver Pfohlmann hat Barbara Honigmanns Buch gelesen.
Eine kleine Küche im Moskau der späten 60er Jahre. Während auf dem Herd der Borsch köchelt, erhalten hier sowjetische Dissidenten Mitgefühl und Verständnis und lesen zum Dank der Gastgeberin Mischka aus ihren verbotenen Werken vor. Manche dieser Gäste suchen in dem von Küchendämpfen und Gerüchen durchwaberten Safe Space einfach nur etwas Ruhe, zum Beispiel vor der Dauerbespitzelung durch den KGB. Andere sind gerade zurückgekehrt aus einem Zwangsarbeiterlager in Sibirien oder aus einer Psychiatrie, dem anderen damals üblichen Verbannungsort für sogenannte Staatsfeinde. Mitunter finden sich hier aber auch Reisende aus dem geteilten Deutschland ein. Literaturgeschichte wird geschrieben, als in Mischkas Küche der Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll den Germanisten Lew Kopelew kennenlernt und den Gulag-Überlebenden Alexander Solschenitsyn. Und eine Ostberliner Studentin namens Barbara Honigmann erfährt durch Mischka und ihre Besucher ihre längst überfällige politische Aufklärung, wie sie heute schreibt.
Da kehrten sie immer wieder, diese Ortsnamen: Workuta, Kolyma, Magadan, Butyrka, Lubjanka. Und die Ortsnamen verbanden sich mit den Worten Gefängnis, Zuchthaus, Lager, Gulag, Einzelhaft, Folter, Verbannung und Zwangsarbeit in Sibirien hinter dem Polarkreis.
Mischka, die Hausherrin, hieß eigentlich Wilhelmine Hermanowa-Slavutskaja und stammte aus einer jüdischen Familie in Riga. 2005 starb sie 100-jährig, ihr Leben ein Spiegel der Irrungen und Wirrungen des 20. Jahrhunderts. Für die junge Barbara Honigmann wurde sie seinerzeit eine mütterliche Freundin. Jetzt hat ihr die Autorin ein eindringliches Porträt gewidmet. Geschrieben ist es in einer geschmeidigen, humorvollen Prosa, mit Satzgirlanden, die so verschlungen sind wie die erzählten Lebenswege, von denen sich einige spurlos in den Zeitläuften verlieren, wie der von Mischkas verschollenem Bruder Isidor.
Sie wusste nichts über sein weiteres Schicksal, was mit ihm geschehen war. Vielleicht war er schon im Spanischen Bürgerkrieg gefallen, vielleicht später an einer anderen Front, vielleicht in einem deutschen Konzentrationslager oder im sowjetischen Gulag umgekommen. Sie konnte es nie erfahren. Sein Tod war ungewiss und ungeklärt. Er blieb für immer verschwunden und verschollen. Und er hat kein Grab.
Seit 40 Jahren erkundet Barbara Honigmann mit ihren ebenso schmalen wie konzentrierten Büchern jüdische Identitäten und Lebensgeschichten. In Mischka drei Porträts führt die 76-Jährige ihre Leserinnen und Leser zunächst zurück in die Welt des Kalten Krieges. Eine Welt, die leider unheimlich gegenwärtig anmutet, wenn man an das heutige Russland denkt. Da werden Genossen beim Essen vergiftet oder in Schauprozessen mittels sogenannter Gummiparagraphen mundtot gemacht, um dann für Jahrzehnte in der sibirischen Verbannung zu verschwinden. Wie Mischka selbst, eine anfangs überzeugte Kommunistin, die während der stalinistischen Säuberungen für 20 Jahre jenseits des Polarkreises verbannt wurde, die ersten 8 davon in einem Straflager für Staatsfeinde.
Mischka in Moskau war die erste Person, die mir sozusagen leibhaftig die schwarze Sphäre des kommunistischen Kosmos eröffnet hat, die von den alten Freunden, wenn nicht geleugnet, so doch eher beschwiegen wurde, ähnlich der jüdischen Sphäre, als ob diese beiden Aspekte den Raum ihres weiten Kosmos einschränkten.
Die alten Freunde, die über Stalins Verbrechen kein Wort verlieren wollen, das war für die deutsch-jüdische Schriftstellerin, die 1984 in den Westen ging, der intellektuellen Kreis ihrer Eltern am Prenzlauer Berg. Dieser Kreis, Kosmos, das Universum, wie die wiederholte Formel im Buch lautet, bestand aus jüdischen Kommunistinnen und Kommunisten, die das KZ oder Exil überlebt hatten und danach in der DDR ein besseres Deutschland aufbauen wollten. Und die sich einfach nicht eingestehen konnten, ihr Leben in den Dienst eines massenmörderischen Regimes gestellt zu haben. Umso augenöffnender war dagegen für die junge Barbara Honigmann der, wenn man so will, Forschungsaufenthalt in Mischkas Moskauer Küche. 1949 geboren, gehört Honigmann zur sogenannten zweiten Generation, also den Nachkommen von Shoah-Überlebenden, wie etwa auch ein Maxim Biller oder Robert Schindel. Weil ihre Eltern nach dem Krieg um Anpassung und Unauffälligkeit bemüht waren, bekamen viele von ihnen Allerweltsnamen wie Peter, Thomas oder Klaus, erzählt Barbara Honigmann. Ihre unsteten Lebenswege seien oft tragisch verlaufen.
Wenn sie von ihren grandiosen Angelegenheiten sprachen, wusste man wirklich nicht, ob sie einen einfach auf die Schippe nahmen oder ob sie selbst an ihre wahnhaften Geschichten glaubten, die immer brillant, groß und großartig und in jedem Falle außergewöhnlich waren.
Die Autorin selbst fand seinerzeit eine neue, auch religiöse Heimat bei der bunten jüdischen Gemeinde in Straßburg, zu ihrem Glück. Ihr glänzend erzähltes Büchlein kommt gerade recht, in einer Zeit, in der die Sowjetunion eine neue verklärende Verehrung erfährt. Und zugleich jüdische Leben so gefährdet sind wie lange nicht mehr.
Oliver Pfohlmann über den Roman Mischka, drei Porträts, das neue Buch von Barbara Honigmann. 112 Seiten hat es und es ist bei Hansa erschienen. Und wie eine Kunstsammlung eine junge jüdische Frau in ein großes Chaos stürzt, darum geht es in dem neuen Roman von Myrna Funk. Mit ihr spreche ich gleich hier im SWR Kultur Lesenswert Magazin. I'm not trusting all night time, falling into arms with the wrong eyes, my God, high, so very high. Jesus doesn't have hotline. Who am I supposed to call but the dark side? Trouble finds where I can hide. Jede Familie hat ihre Geheimnisse, aber was Amira Altmann nach dem Tod ihres Großvaters erfährt, ist nicht ohne. In einem unscheinbaren Lagerraum hat er Kunstwerke im Wert von über 100 Millionen Euro gelagert. Kunstwerke, die seinem Vater gehört haben und von denen die jüdische Familie Altmann dachte, sie seien von den deutschen Nazis im Zweiten Weltkrieg gestohlen worden. Amira ist die Alleinerbin und steht vor einem Berg an Fragen und vor einer großen Verantwortung. Wie sie damit umgeht, davon erzählt die Autorin und Journalistin Myrna Funk in ihrem neuen Roman Balagan. Myrna Funk ist in Ost-Berlin geboren und hat lange in Berlin gelebt. Mittlerweile ist ihr Lebensmittelpunkt Tel Aviv. Dort erreiche ich sie auch. Hallo, guten Tag, Myrna Funk.
Guten Tag, hallo.
Balagan heißt eben ihr neuer Roman. Balagan heißt auf Hebräisch Chaos. Um was für ein Chaos geht es?
Ja, genau. Es geht um inneres Chaos, es geht um äußeres Chaos und es geht aber auch um gesellschaftliches Chaos. Also äußeres Chaos kann ja persönliches Chaos sein, ja. Und sich dort durch dieses Chaos verantwortungsvoll und aber auch smart durchzuarbeiten, das ist die Aufgabe, die Amira hat in diesem Roman.
Ja, dieses innere Chaos, das ist natürlich, weil sie sehr betroffen ist, einerseits von dem Tod ihres Großvaters Max und dann eben auch dieses äußere Chaos, weil sie jetzt mit dieser großen Verantwortung, mit dieser großen Kunstsammlung, mit den Erwartungen an sie irgendwie umgehen muss. Also diese Sammlung, die ist ja wirklich nicht ohne. Da ist ein Selbstporträt von Max Liebermann dabei, ein früher Mark Rothko, ein Gemälde von Kandinsky, das allein schon 25 Millionen Euro wert ist. Also wirklich ein großes Erbe. Das Erste, was sie macht, als sie diese Bilder im Lagerraum findet, ist erstmal ein Selfie, ein beschwipstes Selfie und postet es auf Instagram. Das Erbe ist für sie allerdings nicht nur eine Freude, sondern auch eine Last. Warum?
Genau, ich glaube, was wichtig zu verstehen ist, dass was ich wollte, ist eine Situation zu kreieren, die wir uns alle irgendwie auch schon mal gewünscht haben. Wenn so das Leben richtig scheiße läuft, ja, der Mann ist weg, der Job ist weg, der Dispo bei minus 30.000 und man stellt sich vor, jetzt kommt der Lottogewinn oder der Koffer wird gefunden oder die komische E-Mail mit irgendeiner verschwundenen Tante ist kein Betrug. Und gleichzeitig, also ihr passiert genau das. Ihr passiert in einem Moment absoluter existenzieller Not, passiert ihr dieses große Glück. Aber dieses große Glück ist eben nicht nur Glück, sondern es geht einher mit einem großen Vertrauensbruch, nämlich dem Menschen gegenüber, dem sie am allermeisten vertraut hat in ihrem Leben, und das ist ihr Großvater.
Wir hatten jetzt schon mehrfach dieses Stichwort Verantwortung. Es ist ja auch eine große, man kann es vielleicht nennen, auch historische Verantwortung. Also diese Kunstsammlung, die sie da erbt, das hat natürlich etwas auch zu tun mit den geraubten Kunstwerken, die dann NS-Zeit zwischen 1933 und 1945, da wurden schätzungsweise etwa 600 Kunstwerke in Europa von den Nationalsozialisten geraubt oder unter Druck für Spottpreise verkauft. Bis heute gelten etwa 100.000 noch als vermisst. Den NS-Kunstraub, Job, den hat ja die deutsche Gesellschaft zu verantworten. Welche Verantwortung trägt jetzt Amira?
Die große Verantwortung, die Amira trägt, ist vor allem erstmal zu verstehen, warum sie diese Sammlung bekommen hat und wie sie ihrem Großvater gerecht wird. Was soll sie mit dieser Sammlung machen? Soll sie diese Bilder alle behalten? Soll sie sie einem Museum zur Verfügung stellen? Soll sie sie einem deutschen oder einem israelischen Museum zur Verfügung stellen? Soll sie sie alle verkaufen und sich in der Karibik irgendwie in der Hängematte liegen und nie wieder aufstehen? Das sind die großen Fragen, die Amira sich stellen muss.
Und es gibt auch ein großes, man kann es nicht Hintergrundrauschen nennen, es ist wirklich ein Sturm, in dem sie sich natürlich auch befindet als jüdische Frau in Berlin im Frühjahr 2024. Das ist quasi der Zeitraum, in dem ihr Roman beginnt. Das ist wenige Monate nach dem 7. Oktober, nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel 2023. Wie hat der 7. Oktober Ihre Arbeit an diesem Roman beeinflusst?
Der Roman selbst, der gesamte Stoff, die gesamte Geschichte, alle Figuren wurden von mir schon 21, 22 entwickelt und auch vor dem 7. Oktober hatte ich schon ungefähr 80 Seiten geschrieben. Und als dann klar wurde, gemeinsam mit dem Verlag, dass der Roman im Frühjahr 26 erscheinen wird, war völlig klar, dass ich ihn nicht länger in 21, 22 spielen lassen kann, weil sich das angefühlt hätte, als lasse ich diesen Roman irgendwie vor 20 Jahren spielen. Und deshalb habe ich ihn ins Frühjahr 24 verlegt und habe ihn dann auch parallel zur Realität geschrieben. Das heißt, ich habe ihn zur selben Zeit geschrieben, wie auch Amira durch die Zeit schreitet. Und wer meine Romane kennt, weiß, dass ich das immer tue und dass ich reale Ereignisse verwebe in die fiktionale Geschichte. Und das habe ich hier auch gemacht. Und dadurch hat er natürlich eine starke politische Dimension bekommen, die aber überhaupt nicht mein Ziel war. Gleichzeitig wird klar, und das ist mir auch ganz wichtig, dass das verstanden wird, eine jüdische Familie und eine jüdische Geschichte und eine jüdische Protagonistin zu erzählen zwischen 24 und 25. Das bekommt automatisch eine politische Ebene, ob man will oder nicht. Es ist unmöglich, es war unmöglich, diese Geschichte zu erzählen, ohne sie in der Realität zu verorten.
Jetzt haben Sie an einigen Stellen beschrieben, wie quasi auch für Sie beim Schreiben die Realität, Ihre aktuelle Gegenwart beim Schreiben nicht ausgeblendet werden kann. Es gibt jetzt noch einen Moment, wo quasi vielleicht auch Buch und Realität aufeinander getroffen sind. Es ist so, dass Amira einige Bilder in einer Ausstellung in Berlin-Mitte zeigen wird, einige der Bilder, die sie geerbt hat. Für die Buchpremiere ihres Romans, da haben sie auch eine Galerie in Berlin-Mitte angemietet, um jüdische Künstler zu zeigen. Also Literatur und Malerei, ist das auch eine Überschneidung, die für die Autorin Mönnerfunk wichtig ist?
Ja, absolut. Also ich bin ja seit 10 Jahren Schriftstellerin und seit 10 Jahren fragen mich Journalisten, wie nah ich an meinen Protagonistinnen dran bin. Bist du Lola Mirner? Bist du Nike Mirner? Bist du Amira? Und ich wollte diese Zuschreibung gerne einfach own und sagen, ja genau, ich bin Amira und ich mache jetzt auch eine Ausstellung und ich zeige Künstler und ich verbinde Realität und Fiktion und gebe allen das Gefühl, das nicht mehr unterscheiden zu können. Gleichzeitig aber ist das auch ein Beitrag, der mir wichtig war, nämlich 10 israelischen Künstlern einen Raum zu geben, den sie im Moment eher nicht bekommen, und zwar durch den starken Boykott israelischer und jüdischer Künstler, den wir im Kunstbetrieb weltweit jetzt seit einigen Jahren beobachten müssen. Und ich habe Präsenz und ich habe die Möglichkeit und ich habe den Raum, und für mich bedeutet Präsenz, Möglichkeit und Raum auch immer eine Handlungsanweisung. Und diese Handlungsanweisung sagt, schenke anderen eine Möglichkeit, die dir gegeben ist, und das habe ich gemacht.
Wenn Sie vielleicht noch näher dran wären an der Romanfigur Amira Altman, wenn Sie quasi dieses Erbe hätten der Kunstsammlung, welches Bild würden Sie gerne behalten?
Welches Bild hätte ich gerne behalten? Ich hätte auf jeden Fall die Krasner behalten.
Ein Selbstporträt von Lee Krasner, ja.
Genau, und also den Mark Roscoe hätte ich auch gerne behalten. Ich meine, der Kandinsky, der ist natürlich das Wertvollste. Und ich hätte schon gerne in der Hängematte in der Karibik gelegen, muss ich sagen, ohne jemals wieder Myrna Funk sein zu müssen. Daher, vielleicht hätte ich den verscherbeln müssen, um mir meinen Traum zu erfüllen, zu verschwinden.
Die Autorin und Journalistin Myrna Funk, ihr neuer Roman Balagan ist bei DTV erschienen. Myrna Funk, herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Joy Crooks mit I Know You Would Kill hören Sie hier im SWR Kultur Lesenswertmagazin. Mach es zu deinem Projekt. Mit diesem Slogan hat vor Jahren ein großer Baumarkt geworben. Ja, so ein Baumarkt, der bietet Lösungen für die unübersichtliche Welt da draußen und er gibt einem die Kontrolle, zumindest über verstopfte Abflüsse und kaputte Glühbirnen. Also ein Ort, der auch viel übers Menschsein erzählt und auf der literarischen Landkarte bisher eher wenig vorkam. Das ändert sich jetzt mit dem neuen Roman von Dennis Pfabe. Der Titel »Die Möglichkeit einer Ordnung«. Das Buch spielt in einem Baumarkt und ist damit durchaus biografisch. Denn dort hat Dennis Pfabe selbst 10 Jahre lang gearbeitet. Mein Kollege Daniel Stender, der geht ungern in Baumärkte. Aber Pfabes Buch »Die Möglichkeit einer Ordnung«, das hat er gern gelesen.
Wenn Friedrich Merz gerade findet, der Krankenstand in Deutschland ist zu hoch, dann ist er wieder einmal sehr weit weg von den Leuten, für die es beim Arbeiten nicht um den Standort Deutschland geht, sondern darum, es bis ans Ende der Woche zu schaffen, bis zum Urlaub oder bis zur Rente, für die Arbeit langweilig ist und überfordernd zugleich etwas, wo man durch muss, wie durch einen stetigen Nieselregen. Dem Baumarktmitarbeiter Levin Wartemeyer zumindest geht es an manchen Tagen so.
Vielleicht war es ganz gut, dass die Leute hier nichts fragten. Denn er hätte auf die Frage, was denn los sei, keine wirkliche Antwort parat gehabt. In den letzten Tagen beispielsweise fiel es ihm schwer, sich von dem Gefühl zu befreien, dass seine Arbeitsweste ihn kleiner machte. Sie zog ihn herunter, machte mit ihrem Gewicht seinen Buckel krumm. Und er spürte, dass er, wenn er sie abends auszog, ein paar Schritte benötigte, um zu seiner eigentlichen Größe zurückzukehren.
Levin Wartemeyer hat ein eher taktisches Verhältnis zur Arbeit. Einerseits nimmt er im Jahr nur eine Woche Urlaub und arbeitet wortwörtlich, bis er eines Tages umfällt. Andererseits entdeckt er auf der riesigen Verkaufsfläche seines Baumarkts einen Kunden, dann geht er diesem konsequent aus dem Weg.
Das ist die Kunst des Kundenkarate,
erklärt Autor Dennis Pfabe im Interview.
Dass es eigentlich alle sehr, sehr gut darin sind, den Hauptkontakt mit dem Feind, mit dem Kunden, erstmal aus dem Weg zu gehen. Wir haben keine Zeit, wir sind im Umbau. Da hinten, ja, Kollege kommt gleich und man sagt gar keinem Bescheid.
Dennis Pfabe kennt den Backstage-Bereich eines Baumarkts aus eigener Erfahrung. 10 Jahre lang arbeitete er dort als Gabelstapelfahrer und erst nachdem er 2024 beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt gelesen hatte und sein Text den Deutschlandfunkpreis erhielt, nahm er sich eine Auszeit und schrieb den Roman »Die Möglichkeit einer Ordnung«. Diese Entwicklung liest sich wie eine Befreiung, danach als sei hier der Autor selbst ans Ende seiner Heldenreise gelangt, von ganz unten ins Bildungsbürgertum. Jedoch genau diese Hierarchie zwischen Maloche und Muse, zwischen Literatur und Baumarkt sieht Pfabe gar nicht. Schrauben verkaufen, das habe eine eigene Schönheit.
Wenn man sich mit weniger greifbaren Dingen den ganzen Tag beschäftigt, also sprich Texte, Konzepte, war es einfach wahnsinnig befriedigend, maximale Problemlösungskapazität zu haben. Entschuldigen Sie, wo steht der blaue Farblack? Kommen Sie mit, hier, Dose in die Hand geben, super, vielen Dank.
Auch Pfabes Protagonist Watermeier kennt dieses Gefühl, aber eben auch die Leere danach und dazwischen und natürlich den Stress, der in seiner Gartenabteilung ausbricht, sobald ab Mitte April das ganze Land bei ihm die Ausstattung für den Sommer einkaufen will.
Watermeier verabscheute diese Zeit. Der Kunde sollte sich ab jetzt darauf konzentrieren, sein Geld für den Garten auszugeben. Für den Rasen, die Terrasse, den Pavillon, die Möbel. Und so wie die Lebkuchen im Oktober durfte auch der dümmste Artikel für den deutschen Sommer ab Mitte April nicht früh genug bildstark angepriesen werden. Der Aufstellpool. Dieses Statussymbol des Proletariats, das sich 12 Quadratmeter Garten erarbeitet hatte.
Schreiben über das Leben dieses Proletariats, über die sogenannten kleinen Leute, die schlecht Angestellten, über die gerade noch nicht Arbeitslosen und die, die es schon sind, das macht Dennis Pfabe nicht als Erster. Christian Baron hat es getan, Didier Eribon in Frankreich. Es wäre also für Dennis Pfabe leicht gewesen, die Welt des Baumarkts entlang von politischen Fragen zu erzählen. Aber es gehört zu den Vorzügen seines Romans, dass es hier kaum um Politik geht. Eher darum, dass Politik egal ist, schließlich muss man ja arbeiten. Und hat dafür keine Zeit.
Ich habe mich 10 Jahre lang dann ja tatsächlich in diesem Sujet nicht bewegt als recherchierender Autor, sondern das war mein Leben. Ich musste dort dieses Geld auch tatsächlich verdienen, um meine Miete zu bezahlen, weil ich von den Büchern nicht leben konnte. Das heißt, es ist eine echte Realität von mir.
Zentrales Thema in diesem Roman ist die Einsamkeit aller Protagonisten und die Virtualität ihrer Beziehungen. Vor allem die sexuellen Beziehungen sind meist virtuell. Levin Watermeier schläft als Only-Fan-Kunde kaum noch und verdämmert pornoswipend manche Schicht. Seine Kollegin Pina, eine ehemalige Kunstgeschichtsstudentin, verarbeitet zwischen Paletten und Unterlegschrauben eine gerade beendete Sexting-Affäre. Nur ereignet sich diese Pornografie fast immer auf einsamen Bildschirmen. Die Begierde, sie ist bei Dennis Pfabe keine grenzüberschreitende Kraft. Sie wirkt eingehegt wie Zahlen in Excel-Tabellen. Einmal begegnet Watermeier einer Pornodarstellerin als Kundin im Baumarkt und zumindest die Idee einer realen Begegnung liegt hier für einen Augenblick nahe und vergeht dann rasch.
In 10 Minuten würde er die Details ihrer Begegnung vergessen haben, so wie bei allen anderen. Noch eine halbe Stunde, dann Mittagspause.
Das, was ich erzählen wollte und das mich gereizt hat, ist halt genau diese Barriere, die da eingezogen wird. Sex hat immer auch etwas nah mit Konsum, mit Ware zu tun. Und das passt für mich sehr in das Thema natürlich, wo der Text aufgebaut ist, in dieser sehr zunehmenden, schneller werdenden, digitalisierten Konsumwelt.
Die Routinen dieser Konsumwelt und die Zurichtung der Menschen, die hier kaufen und verkaufen, sie zeigt Dennis Pfabe sehr gelungen. Beiläufig treffen in die Möglichkeit einer Ordnung Tristesse und Komik aufeinander. Nach dem Lesen würde man gern nie wieder einen Baumarkt betreten, aber leider fehlt ja immer irgendeine Schraube oder eine Glühbirne.
Ja, und vielleicht kann man sich innerlich ein bisschen auf den Baumarktbesuch vorbereiten. Mit dem neuen Roman von Dennis Pfabe, Die Möglichkeit einer Ordnung heißt er und erscheint am Dienstag bei Rowohlt. Und das war das SWR Kultur Lesenswert Magazin an diesem Sonntag. Sie finden die Gespräche mit Wolfgang Bunzel, Dennis Yücel und Myrna Funk sowie alle Beiträge und natürlich auch die ganze Sendung zum nochmal hören in der ARD Audiothek und auf swrkultur.de. Um die Technik kümmerte sich Robin Zwirner. Und den Schlusspunkt dieser Sendung setzt die britische Singer-Songwriterin Joy Crooks mit dem Song Brave von ihrem neuen Album Juniper. Haben Sie noch einen schönen Sonntag. Ich bin Christine Hartauer und für heute sage ich Tschüss.
Love's trying to be my friend. But what you gonna do if I hand you my heart? I think that maybe now is my time. And I can't stand to lose. Sometimes it's hard. And I know and we know and you know that it's been hard. To keep up a fighting start. Well, I see the day. I don't feel the need.